Liebe Freunde, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn ich als Hausarzt nach fast 40 Jahren Tätigkeit Ihnen meine Gedanken zum Glück von uns Menschen vortragen möchte. Ich habe festgestellt, dass nicht die Gesundheit alleine, die allgemein ja für das wichtigste und höchste Gut geachtet wird, sondern viele Faktoren rings um unsere Befindlichkeit, um unseren Geist, um unsere Seele von großer Bedeutung sind. Und ich habe zusammen mit meinen Freunden und Mitarbeitern ein Potpourri zusammengestellt, von dem Sie hoffentlich profitieren werden. Ja, heute ist mal wieder ein hoher Feiertag, denn die Lisa Hudecek ist da, unser Ernährungscoach. Dekoriert, wie es so schön heißt, mit allen Segnungen und Anerkennungen der Gesellschaften für Ernährung, DGE und so weiter. Aber in erster Linie habe ich immer den Eindruck, geht es ihr darum, den Patienten so zu helfen, dass sie in ihrem Leben glücklich sind. Lisa, es wird gemunkelt, du wirst auch ein Buch schreiben im Moment. Ja. Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Haben wir dazu schon was erfahren oder ist das alles noch secret?
Nö, also das ist quasi ein allgemeiner Selbsthilferatgeber, wo man sich einmal selber und seine Ernährung auf den Kopf stellt und einmal nach bestimmten, ja, Prüfungspunkten sich anschaut, wo liegt denn vielleicht mein Problem und da dann auch schon passende Lösungsvorschläge zu bekommen.
Na, das beruhigt mich ja ganz gewaltig, denn ich dachte, es wäre der 795. Ernährungsratgeber. Ist dieses, lass jenes, das ist gut, das ist schlecht und so weiter, das sind wir ja bis jetzt gewohnt. Ich habe aus meiner Tätigkeit als Hausarzt immer wieder den Eindruck gewonnen, dass die Leute mit sich selbst nicht klarkommen. Sie wissen ganz genau, was sie tun und lassen sollten, auch für sie persönlich. Aber sie kriegen diesen letzten Schritt nicht hin. Und dann kommt der Abend, das ist ja die willensschwache Zeit. Morgens sind sie immer alle bester Vorsätze und bester Voraussetzungen. Aber am Abend kommt die schwache Zeit und dann ist einmal keinmal. Und die Gewohnheit bleibt bestehen. Heute haben wir uns allerdings vorgenommen, einen etwas komplizierteren Brückenschlag zu versuchen, nämlich das Essen. Ich, wie du gerade sagst, ein Selbsttest. Und die Welt, Umwelt genannt. Es geht um die Fragen, was tut mir gut und was tut der Welt gut. Und dann natürlich lässt sich das vereinbaren. Die Welt ist inzwischen, wie man so oft hört, ein Dorf und wir sind Bewohner dieses Dorfes. Im Dorf gibt es Bauern, Viehzüchter, Imker, Obstbauern und so weiter. Und wir wussten, wenn wir Brot wollten, dann gingen wir zum Bäcker. Der Vater war Bauer, der hat dann seinen Korn da abgeliefert und dafür gab es dann so und so viele Brote. So ähnlich ist es auch heutzutage, nur dass der Weg zum Bauern mit Flugzeugen, Eisenbahn und LKWs zurückgelegt wird. Ich habe zu Hause ein Buch, das hat mich damals sehr fasziniert, weil es auch so eine schöne Aufmachung hatte. Kleiner Tipp für dich, Lisa. Die 100 besten Nahrungsmittel. Wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen. Du hast gesagt, es gibt keine besten Nahrungsmittel. Es ist immer eine Frage der Dosis und es ist eine Frage des jeweiligen Bedarfs. Sollte man vielleicht die Frage stellen, gibt es auch schlechteste Nahrungsmittel? Wir sprachen gerade darüber, dass 70-80% gefühlt meiner Beratung darin besteht zu sagen, hör auf mit Alkohol trinken, hör auf mit Süßigkeiten essen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sich auf eine Lebensmittelpyramide geeinigt. Das ist ein Diskussionspunkt, der all die Jahre immer wieder heiße Köpfe hervorgerufen hat. Und vielleicht Kannst du die mal kurz erläutern, Lisa? Ich habe sie hier aufgeschlagen.
Das kann ich gerne einmal in der Kurzfassung machen, weil da kann man sich nämlich auch stundenlang drüber unterhalten.
Ja, das glaube ich.
Aber ich denke, die Pyramide ist ja auch vielen schon bekannt. Die Pyramide ist ja von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch so etabliert worden, damit der Laie weiß, wovon sollte ich mich wie viel am Tag ernähren. Und die Pyramide ist ein ganz schönes, ja, Bild dafür. Das Breiteste, das bildet die Basis und nach oben hin wird das Ganze schmaler, das sollte nicht mehr so häufig gegessen werden. Und jede Zeile der Pyramide steht letztendlich für eine Lebensmittelgruppe oder Kategorie. Und dann erkennt man quasi an den Würfeln der Pyramide, wie viele Portionen sollte ich von dieser Kategorie auch essen. Die Basis bildet quasi dann die Flüssigkeit, wo man vor allen Dingen dann auf zuckerfreie oder zumindest zuckerarme Flüssigkeit setzen sollte. Softdrinks gehören da zum Beispiel nicht rein, die kommen ganz nach oben in die Pyramide zu den Süßigkeiten. Was mir aber auch immer wichtig zu erwähnen ist, dass sie schon in die Pyramide gehören, aber nicht gegessen werden müssen. Aber dass man sich ab und zu mal was gönnen darf, aber dann auch mit gutem Gewissen und dann ist es auch gut. Das Problem ist, wenn man dann nicht das richtige Maß findet und dann übertreibt, weil man sich sonst alles verbietet, das führt dann immer, ja, zu einem Negativkreislauf sozusagen.
Hast du den Menschen in deiner Beratung kennengelernt, bei denen sowas wie ein On-Off-Phänomen existiert? Also entweder ich esse das, dann esse ich meistens auch zu viel oder trinke das, trinke davon zu viel. Und andere, die Maß halten können, wie mal ein deutscher Bundeskanzler gesagt hat.
Ja.
Denn wenn man das erste Glas Wein getrunken hat, ist ja die Kontrolle schon per se einfach etwas reduziert. Da schmeckt vielleicht das zweite auch besonders.
Also es ist ganz häufig so, dass immer dieses zwischen einem Extrem ins andere Extrem rutschen einfach auch auftritt. Weil sehr viele, wenn sie sagen, ich möchte mich jetzt um meine Gesundheit kümmern, an vielen Stellen doch zu schnell zu viel wollen und dann auf alles verzichten und das dann so auch lange nicht durchhalten können. Und dann schnell die Kontrolle verlieren auf der anderen Seite und dann wieder zu viel essen, sodass man dann die Kontrolle verliert und dann Frustessen betreibt, auch schnell wieder aufgibt. Das heißt, ich finde immer so ein Maß der Dinge, ein Mittelmaß von allem ist immer wichtig zu haben. Aber auch natürlich auf die allgemein gesunde Ernährung zu setzen. Man sagt ja so im Volksmund 80% gesund und 20% darf man sich mal was gönnen.
Mal was gönnen, das hört sich so an, als wäre das Gute, vom Geschmack her Gute, was man sich gönnt, was Besonderes. Ich gehe öfter mit meinen Kindern essen und da sind 4 von den 6, die trinken überhaupt keinen Alkohol. Ich sage, wollt ihr nicht mal ein Glas Wein probieren oder mal einen schönen leckeren Nachtisch? Nö, das schmeckt uns nicht. Die haben so eine Art Geschmacksentwicklung hinter sich, die in Richtung gesundes Essen, denn Süßigkeiten sind ja krass gesagt Schrott. Und Alkohol ist nicht nur Schrott, sondern ist sogar, außer dass er leere Kohlenhydrate beinhaltet, leere Kalorien beinhaltet, auch noch ein Zellgift, der Alkohol jedenfalls von dem Rotwein. Die Phenole sind auch in Trauben. Also das nur zur Frage, sag ich mal, ob denn das Gesunde weniger schmackhaft sein muss.
Nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie ist man aufgewachsen, was wurde einem so gezeigt. Aber ich persönlich, kann man auch meine Mama fragen, habe schon als Kind immer super gerne Obst und Gemüse gegessen und habe auch schon immer den Apfel der Schokolade bevorzugt. Das hat sich bis heute so gehalten.
Aber war der Beruf vorprogrammiert, ne? Schon in jungen Jahren.
Ja, aber ich finde, man kann super leckere, schmackhafte Sachen aus Gemüse oder aus Obst machen. Also nur sind wir ja auch vielleicht durch die Industrie, da alles gezuckert wird, auch zur Konservierung einfach an so einen Süßgeschmack schon gewöhnt oder auch an Salzgeschmack. Gab auch Zeiten, wo ich meine gepökelte Hähnchenbrust noch gesalzen habe, weil man einfach von der Industrie so daran geführt wird. Und dann ist es auch hart, die ersten Tage oder Wochen sich da ein bisschen abzugewöhnen. Und man hat manchmal auch so ein bisschen Entzugserscheinungen dann.
Was hat die Industrie davon, dass sie so viel salzt, pökelt, zuckert? Ich habe einen Patienten, der ist in einem Speziallabor beschäftigt, in dem Geschmäcker getestet werden. derjenige von den 60 Mitarbeitern, der den besten Geschmack kreiert, der ist der King in diesem Labor. Und was da so alles beigemischt wird, der Schokolade und sonst was an Süßigkeiten, das wollte er mir nicht verraten.
Ja, was die Industrie davon hat, ganz klar, ist einmal die Haltbarkeit. Aber auch gerade beim Zucker ist es so, dass Zucker einfach auch ein Verkaufsargument ist. Ne? Zucker schüttet Glücksgefühle aus und ist auch evolutionär so im Gehirn verankert, dass uns das eher gut tut, auch bei Nahrungsknappheit. Wenn wir unterzuckern, haben wir Hunger auf Kohlenhydrate und wir wissen, die schützen uns quasi von der Unterzuckerung oder dann auch von Ohnmachtsanfall zum Beispiel. Genau, da werden bestimmte Hormone ausgeschüttet und das funktioniert einfach. Das ist auch häufig so, dass zum Beispiel Kinderlebensmittel einfach nochmal mehr Zucker haben, damit die Kinder im Supermarkt stehen bleiben und der Mama am Rockzipfel zupfen und sagen, Mama, ich will diesen Joghurt hier. Und das klappt, wie man häufig sieht, auch ziemlich gut.
Ja, ich denke, dass das ein sehr komplexes Thema ist, was von größter Bedeutung ist. Die sogenannte Geschmacksbildung. Nicht nur kulturell, sondern auch gerade was das Essen angeht. Denn mit dem Essen entscheiden wir ja letztendlich auch, was produziert wird. Ein Freund, der ist Bauer, hat mir zu mir gesagt, die Hausfrau mit dem Portemonnaie in der Hand entscheidet, was morgen produziert wird. Denn die entscheidet, was gekauft wird. Und so ist es auch, was die Ernährung der Kinder angeht. Wenn eine Mutter die schnelle Befriedigung bei den Kindern sucht, dann geht sie auf die Zuckerebene. Und bei den größeren vielleicht wieder mehr Salz. Aber wenn ein Körper gelernt hat, die Zuckervorräte zum Beispiel in der Leber selbst zu mobilisieren, dann kommt es gar nicht zu diesen starken Unterzuckerungen. Und wenn er entsprechend trainiert ist, dann ist die Muskulatur auch in der Lage, sich das zu holen, was sie braucht. Und der Körper befindet sich in einem Gleichgewicht.
Ja, das kann ich so unterschreiben.
Frage ist immer, was bringt so eine Lebensmittelpyramide? Ich halte es da so ein bisschen mit der Erziehung meiner Schwiegermutter, die sagt, man muss es immer wieder den Kindern vorpredigen, erzählen. Das ist für dich gut, das ist für dich weniger gut. Entscheide dich jetzt mal für dieses und dann für jenes. Dann gibt es noch so eine Regel, das sind ja von Wissenschaftlern ausgearbeitete Regeln. Die 10 Ernährungsregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wenn du vielleicht da mal kurz drauf eingehen könntest noch und vielleicht erklären könntest, was der Unterschied zwischen der Ernährungspyramide und diesen 10 Regeln ist.
Also die 10 Regeln der DGE, die sind ja auch noch ein bisschen allgemeiner gehalten. Also es sind so die 10 Grundsätze, an die man sich halten sollte. Da ist aber auch zum Beispiel die Bewegung und auch die Entspannung mit impliziert. Die Pyramide ist da so ein bisschen praxisnah in Form von Portionen. Das ist bei den 10 Regeln der DGE nicht. Nichtsdestotrotz gehen die 10 Regeln aber auch darauf ein, dass man zum Beispiel Obst und Gemüse genießen soll. Da gab es oder gibt es ja die Kampagne 5 am Tag. Die ist ja auch in der Ernährungspyramide so praktisch wieder aufgegriffen. Genau, dass man aber auch Vollkornprodukte wählt. Also es ist quasi eine Ergänzung oder quasi eine Verallgemeinerung der Pyramide. Es geht ja da auch nochmal um Zucker und Salz, was so in der Pyramide ja bedingt. Also wenn man sich nochmal über die einzelnen Kategorien unterhält, dann schon auch mit einbezogen ist. Aber da geht es auch ein bisschen mehr so um die Auswahl. Aber natürlich auch um das langsame Essen. Da hat die Pyramide ja gar nicht die Möglichkeit, mit den Portionen in dem Rahmen drauf einzugehen. Letztendlich sind beide Regeln oder Hilfswerkzeuge aber gleich gut und sollte man auf jeden Fall auch beide berücksichtigen.
Die nächste Frage, die mich immer wieder bewegt, ist eine Frage, die ich mal metaphorisch versuche darzustellen. Ist unser Stoffwechsel sowas wie ein Getriebe? Das heißt, greifen da viele Räder ineinander und wenn eines blockiert oder kaputt ist, funktioniert dann der ganze Stoffwechsel zumindest schlechter.
Also was ich da immer gerne als Beispiel nehme, ist zum Beispiel bei den Vegetariern oder bei den Veganern das Vitamin B12. Da sehe ich ganz, ganz häufig, weil das Vitamin B12 ja sehr gut aus Fleisch aufgenommen wird. Und wenn manche Leute das aus ethischen Gründen oder moralischen Gründen oder was auch immer nicht so häufig essen und da einen Mangel haben, dass zum Beispiel die Gewichtsabnahme mal ein bisschen behindert ist. Ich erkläre das immer gerne so, dass die Vitamine und die Mineralstoffe, die liefern uns ja keine Energie, aber sind trotzdem lebenswichtig, weil die wichtige Funktion in dem Stoffwechsel haben. Und ich erkläre unseren Körper mal so ein bisschen wie so eine Maschine, wo jedes Vitamin oder jeder Mineralstoff seine Aufgabe wie so ein Zahnrad hat. Wenn man ein Zahnrad rausnimmt, ist es für die Maschine schwer, diesen Stoffwechselprozess so fortzuführen. Aber der Körper, muss man auch dazu sagen, ist ziemlich schlau. Also wenn man zum Beispiel eine Darm-OP hatte und da einfach ein Stück Darm rausnimmt, dann hat man auch gesehen, dass der Darm sich so anpasst und nach einem Jahr ungefähr wieder die Aufgaben von einem anderen Stück übernimmt. Also der hat schon Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu kompensieren. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Vitamine und Mineralstoffe in ausreichendem Maß zu sich nimmt. Und das über die Ernährung und nicht über irgendwelche Ergänzungsmittel, weil häufig auch die Matrix von den Lebensmitteln, also die Kombination von Ballaststoffen zum Beispiel mit sekundären Pflanzenstoffen, mit dem Kalzium oder mit bestimmten, weiß ich nicht, Eisen, was es da alles gibt, nochmal eine andere Funktion haben, als wenn ich jetzt Kalzium in einem extra Präparat zu mir nehme.
Mhm. Es gibt ja immer wieder den Hinweis, dass die Nährstoffkonzentration in den Nahrungsmitteln deutlich geringer ist als noch vor 100 Jahren zum Beispiel, weil durch den Kunstdünger künstliche Größe und Schönheit als wichtige Kriterien hervorgebracht werden, aber der Nährstoffgehalt zum Beispiel, die Mineralien und Spurenelemente sind deutlich geringer als früher. Ich habe da ein Beispiel in der eigenen Familie. Mein Bruder hat Pferde. Er hat Isländer. Das heißt, das ist eine Rasse, die seit Generationen gewohnt ist, den isländischen Rasen zu fressen. Und der hat nun mal sehr viele Mineralien. Kaum hat er das Pferd hier gehabt, hat das ein unglaubliches Temperament entwickelt. Und nach einem Jahr war es die schlappeste Mähre weit und breit. Dann hat er sich belesen und schlau gemacht und hat tatsächlich einen Mineralstoff Gemisch gefunden, was er denn dem Futter beigemischt hat, was die alte Temperamentslage wiederhergestellt hat. Seitdem erzählt er mir immer von Mineralstoffen, wie wichtig die sind, und Spurenelementen. Zum Beispiel Zink, Selen, Mangan, Jodid und so weiter. Ja, ein häufiger Mangel in unserer Gesellschaft, habe ich kürzlich gelesen, sind die Omega-3-Fettsäuren. Ein Thema, was ungefähr bei 70-80% der Bevölkerung als ein wesentlicher Faktor für Arteriosklerose, Atherogenese und Zellregeneration. 70-80% der Menschen in unserer Gesellschaft sind unterversorgt. Gibt es da Ansätze, das zu verbessern, oder die Erkenntnis, ist die weit verbreitet?
Also das wird ja zum Beispiel auch in den 10 Regeln der DGE aufgegriffen oder auch in der Pyramide, dass es dort auch immer heißt, dass man mindestens einmal die Woche einen Fettfisch essen sollte, eben wegen diesen Omega-3-Fettsäuren. Weil schon so ist, dass in der heutigen Ernährung viel, viel mehr Omega-6 vorhanden ist. Da liegt auch gar nicht so das Problem. Aber viel, viel zu wenig Omega-3, und das Verhältnis gegeneinander ist einfach sehr, sehr ungünstig, weil auch Omega-6 eher entzündungsfördernd ist und Omega-3 entzündungshemmend. Und deswegen ist immer gar nicht die Rede davon, irgendwie Omega-6 zu senken oder mehr zu essen, sondern es geht eigentlich darum, dass man den Fokus auf das Omega-3 legt. Genau, bei so entzündlichen Erkrankungen wird auch gerne mal zweimal die Woche Fettfisch empfohlen. Problematisch wird es dann immer, wenn man jemand hat, der nicht so gerne Fisch mag. Dann gibt es ja aber auch noch pflanzliche Alternativen, zum Beispiel die Walnuss oder die Leinsamen haben sehr, sehr viel Omega-3 oder auch dessen Öle. Aber da ist natürlich nicht dieses Omega-3 drin, was in tierischer Form im Fisch wäre. Deswegen muss man dann immer einmal schauen, ob das so auch ausreicht.
Da gibt es eine Studie, dass die Fische, die in diesen großen Bassins oder auch Käfigen im Meer gehalten werden, dass die wesentlich weniger Omega-3 ansammeln. Denn sie selber können das auch nicht herstellen, sondern sie nehmen es aus Algen auf.
Genau.
Deswegen die Alternative, dass man Algenöl benutzt, das ist dann auch vegan. Und die Überfischung der Ozeane wird dadurch vielleicht ein wenig begrenzt. Damit wären wir dann schon beim nächsten Thema. Vegan, vegetarisch, sich ernähren, ist ja sehr weit verbreitet. Es gibt kaum noch eine große Kantine. Ich habe es jetzt gestern gerade von der Uni gehört in Köln. Immer vegetarische Gerichte. Aber auch vegane 2-3 Mal in der Woche. Kannst du dazu was sagen? Ist das ein Trend, den man begrüßen kann?
Also ich finde persönlich, ist es immer wichtig, auf die Qualität zu achten und nicht auf die Quantität, weil wenn wir mal uns unsere Ernährung angucken, essen wir einfach viel zu viel Fleisch. Es ist ja aber so, dass auch unser Gebiss schon Anzeichen darauf hat, dass wir Fleischesser waren. Sonst könnten wir zum Beispiel auch das Vitamin C selber produzieren. Von daher finde ich, eine Reduktion des Fleischverzehrs ist auf jeden Fall sinnig und macht auch Sinn. Wenn man aber aus anderen Gründen sagt, ich will kein Fleisch essen oder ganz auf tierische Lebensmittel verzichten will, ist das auch völlig in Ordnung. Wenn man sich aber Gedanken darüber macht, was einem sonst alles an Mineralien und Vitaminen fehlt. Ich habe ganz viele Mädchen zum Beispiel, junge Mädchen, die dann einfach von heute auf morgen sagen, so, ich lebe jetzt vegan und dann nur noch Obst essen und dann einen super krassen Vitamin- und Nährstoffmangel einfach haben, weil das dann ganz schnell sehr einseitig ist. Also da, finde ich, muss man sich auch immer einmal beschäftigen, wenn ich keine Milchprodukte esse, wie kann ich mein Kalzium decken? Wenn man das macht, finde ich das auch völlig legitim und okay, aber man muss sich, finde ich, einmal damit beschäftigt haben.
Ja, gehen wir mal vom individuellen Wohlsein jetzt vielleicht mal zu der sogenannten Produktion der Nahrungsmittel. Da gibt es ja Riesendiskussionen inzwischen. Zum Beispiel in diesem Buch Drawdown von Paul Hawken, der hat mal das vor Jahren zusammengefasst, was auf dieser Welt geschieht bei der Nahrungsmittelproduktion. Und der hat errechnet oder zitiert auf jeden Fall, dass ungefähr 20% des CO2-Ausstoßes durch Nahrungsmittelproduktion bzw. Transport entstehen. Dass sehr viel Wald gerodet wird, um Soja anzubauen. Dass sehr viel Wasser benutzt wird, um Avocados anzubauen. Und dass sehr viel CO2 entsteht und Methan, wenn Viehzucht betrieben wird, vor allem die wiederkäuenden Rinder. Ja, was soll man dazu sagen?
Ich finde,
ist das ein Thema für euch als Ernährungsberater oder ist das mehr eine Frage der Philosophie, die man in anderen, vielleicht sogar politischen Kreisen diskutiert?
Also ich finde schon, dass immer mehr Leute kommen, die auch den Aspekt der Umwelt im Hinterkopf haben, die auch darauf achten, schon regional und saisonal zu kaufen, auch mehr unverpackte Lebensmittel, weil... Also der Brokkoli ist ja zum Beispiel auch in Plastik verpackt, Paprikamix. Aber auch da sind die Supermärkte ja jetzt dran, auch nicht mehr immer diese Plastikbeutel zu verkaufen, denn es gibt ja wiederverwendbare Beutel. Also da kann man schon viel machen. Ich finde, man muss auch immer gucken, was persönlich ist mir wichtig und was tut mir gut und was kann ich dann auch noch für die Umwelt tun. Ich finde, beide Punkte sind gleich wichtig.
Gibt es denn Punkte, wo sich das widerspricht?
Manchmal, wenn man Ernährungstherapie betreibt bei bestimmten Erkrankungen, dann muss man halt entscheiden zwischen Dingen und das kleinere Übel wählen. Und dann bin ich immer für den Patienten.
Einstein soll mal gesagt haben, wenn wir diesen Planeten retten wollen, sollten wir uns vegetarisch ernähren. Und dann hat er zitiert, dass für 1 Kilo Fleisch 7 Kilo Getreide erforderlich sind, um die Menge zu produzieren. Ganz zu schweigen von den Kilo CO2 und den Kilo Methan, die dabei entstehen. Also da ist schon ein Gesichtspunkt, der für die fleischarme oder pflanzenreiche Ernährung spricht. Ich wüsste jetzt im Moment keine Krankheit, wo ich sagen würde, oder ist auf jeden Fall ein größerer Fleischkonsum erforderlich. Wir sind ja beide nicht der Meinung, dass man komplett verzichten sollte. Berühmte Leute wie Buddha, Leonardo da Vinci, Lev Tolstoi, Bernard Shaw, das sind ja alle Veganer bzw. Vegetarier gewesen.
Aber auch da empfiehlt die DGE ja zum Beispiel maximal 400 bis 600 Gramm Fleisch in einer ganzen Woche. Ich glaube, da liegen die allermeisten Menschen momentan drüber.
Deutlich drüber, ja. Aber ich habe gerade von einem Mitarbeiter aus einer Fleischfabrik, kann man wohl sagen, erfahren, dass die Zahl der getöteten Rinder und Schweine auf die Hälfte zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Vielleicht auch Corona-bedingt, denn die Firmen waren ja doch sehr befallen.
Aber ich glaube auch schon so, dass der Anteil für Leute, die sich damit mehr beschäftigen, vor allen Dingen Vegetarier, aber auch Veganer, deutlich gestiegen ist und dass das auch einen Teil mit dazu beigetragen hat. Also man sieht da schon eine deutliche Entwicklung, was ich persönlich auch gut finde.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da war so quasi zusammengefasst, man sollte pflanzlich essen und dann kommt als für mich völlig überraschender Aspekt, selber gärtnern.
Ja.
Auf dem Balkon ein paar Tomaten ziehen, ein bisschen grünes Gemüse, Kohlrabi, Kürbisse. Meine Frau teilt immer friedlich mit den Schnecken die Kürbisse und die anderen Früchte des Gartens. Und man sollte vielleicht die Aufforstung unterstützen, denn der CO2-Minderer auf unserem Planeten, der chemische Vorgang heißt
Photosynthese.
Wow. Cool. Gut, du bist auf allen Ebenen gebildet. Photosynthese ist tatsächlich der Vorgang, der CO2 aus der Luft aufnimmt, das C in Form von Kohlenstoff, also in Form von Holz, dem Baum zur Verfügung stellt und das O2 sozusagen als Abfallprodukt von höchstem Wert in die Luft gibt. Ja, Lisa, ich danke dir mal wieder ganz herzlich für deine coolen und aus der Praxis bewährten Tipps. Und ich hoffe, dass wir noch viele Patienten erreichen, die damit glücklich und zufrieden sind. Regional, saisonal, pflanzlich, Kleingarten unterstützen, Aufforstung für Photosynthese unterstützen. Das sei unser Ziel, wobei es unserer Gesundheit kein bisschen schlechter, sondern eher besser gehen wird.